sie aufkommt, dann kommt es auch nicht von ungefähr. Dann hat es auch ein bisschen was mit dem zu tun, was gerade der Michi hier unten gezeigt hat, dass da noch der Akku dabei war. Also nicht in Form von Akku für das Handy, sondern Akku für den Menschen. Es braucht neue Energie. Unsere Tonybox, die sagt es dann immer so ganz nett, wenn der Akku leer ist, dann sagt sie, oh, mein Akku ist leer, bitte stell mich auf die Ladestation. Und genauso ist es bei uns Menschen auch. Es braucht neue Energie. Der Philosoph Schopenhauer, der prägte um das 19. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert mal den Satz, der Schlaf ist für den Menschen wie das Aufziehen für die Uhr. Also es braucht wieder neue Energie. Und jeder hat es schon mal erlebt, was passiert, wenn wir unserem Körper nicht wieder diese neue Energie geben oder wenn wir unserem Körper nicht den Schlaf geben, den er eigentlich bräuchte. Was passiert? Der Körper erholt sich den Schlaf einfach zurück oder holt ihn zu seiner Zeit, wenn er es für nötig hält. Ein junger Mann, mit dem ich früher viel gemacht habe, der hat, was das angeht, was den Schlaf angeht, mit seinem Körper in meinen Augen richtig Raubbau betrieben. Und bei dem war das dann regelmäßig so, Mittwochabends im Jugendkeller, da war einfach Anfang der Andacht und der ist auf den Tisch gelegen. Und der hatte so einen seligen Schlaf. Und es ging gar nicht anders, der konnte da einfach nichts machen. Und wenn ich denke an so eine Nacht, die wir durchgemacht haben, bei einem Zeltlagerüberfall, also früher war das bei uns üblich, dass wenn man nicht auf dem Zeltlager dabei war, dann ging man zum Überfallen. Und dann hat man sich da versucht, in der Küche an irgendwelchen Leckereien ranzumachen, Zelte einzuwerfen und unterschiedliche Dinge. Und wir haben den Zeltplatz nicht gefunden. Und wir sind dann einfach unterwegs gewesen, die ganze Nacht durch. Und ich kam morgens dann 6:55 wieder direkt ins Geschäft. Dort damals in der Schreinerlehre. Und es war grausig. Ich habe da einen Treppengeländer geschliffen und ich bin während dem Schleifen immer wieder eingenickt. Also wenn wir unserem Körper das nicht geben, was er braucht, dann holt er sich's. Manchmal ist es genau in den Situationen, wo wir eigentlich total da sein sollten. Das haben die Jünger erlebt im Garten Gethsemane, als Jesus eigentlich mit ihnen gerechnet hatte. Und eigentlich wollten sie auch voll da sein. Aber dann hat sie doch den Schlaf übermannt und Jesus kommt zurück und sagt, Mensch, könnt ihr nicht einmal mit mir wachen? Also der Schlaf gehört zu den elementaren Dingen unseres Lebens. Genauso wie Essen, Trinken und einfach so die ganz wichtigen Dinge ganz unten in der Pyramide, die der Maslow so da aufgestellt hat. Ohne ihn können wir nicht leben und dauerhaft viel zu wenig vom Schlaf zu haben, das birgt viele Gefahren. Und in Deutschland ist es so, dass Schlafprobleme zu einer der größten Risiken gehört oder dass bis zu jeder 10. Erwachsene an Schlafstörungen leidet, die behandelt werden müssen. Also es ist nicht einfach nur so, ich kann immer mal wieder nicht einschlafen, weil ich mir irgendwas Sorgen mache, sondern wirkliche dauerhafte Probleme. Jetzt würde mich mal interessieren, was würdet eigentlich ihr sagen? Wie viel Schlaf ist denn eigentlich nötig für euch? Und jetzt, ich bitte euch jetzt einfach mal um, sagen wir mal, Handzeichen. Wer ist für 6 Stunden? Also 6 Stunden, wer würde sagen, 6 Stunden passt? Also 2, 3, 4 Leute, genau. Wer würde sagen, 7 Stunden? Schon ein bisschen mehr, 4 Leute, 5. Wer würde sagen, 8 Stunden? So, das ist so die, sagen wir mal, 10 Stunden. Gibt es auch welche, sehr gut. 11 Stunden. Wer würde am liebsten den Tag verschlafen? Ja, da gibt es niemand. Ich habe mal die Gelehrten gefragt und habe euch mal hier so eine, Statistik gezeigt, die besagt, dass man so sagen wir, bis zum 10. bis 3. bis 5. Lebensjahr sehr, sehr viel Schlaf braucht. Also 14 bis 17 Stunden ganz am Anfang, 0 bis 3 Monate. Und es geht dann auch wirklich bis 3 bis 5 Jahre, wo man noch 10 bis 13 Stunden braucht. 6 bis 13 Jahre, dann 9 bis 11 Stunden. Und dann pendelt sich es irgendwo so ein. 14 bis 17 Jahre, also Teenageralter, 8 bis 10 Stunden und später dann so 7 bis 9 oder 7 bis 8 Stunden. Also man kann generell sagen, ein Drittel Schlafenszeit ist dazu da oder notwendig, um 2 Drittel des Lebens zu meistern. Tatsächlich ist es so, dass laut Statistischem Bundesamt Teens 9 3/4 Und jetzt denkst du vielleicht, 8 oder 9 Stunden, ja, das wäre ja ein Traum. Also wenn ich das schaffen würde, aber wann soll ich denn meine ganze Arbeit bewältigen? Wann soll ich den WhatsApp-Status von anderen checken, Filme anschauen oder Bücher lesen? Nee, also so viel Zeit kann ich nicht aufbringen. Oder dir geht es wie mir, dass wenn es abends mal ein bisschen länger wird und ich hätte zwar am nächsten Tag die Möglichkeit, lang zu schlafen, dann ist das Letzte, was ich mache. Da denke ich dann immer wieder, Mensch, was verpasse ich eigentlich in der Zeit? Also zwischen 6 und 8, wo dann und meine anderen da aktiv werden, am Samstag oder so, da bin ich schon einmal auf dem Buchenberg, einmal um den See gefahren oder habe im Halblechtal die Ruhe genossen. Also das würde ich mir nie gönnen. So viel Zeit will ich nicht aufbringen. Aber jetzt sitzen auch noch manche hier, die sagen, was ist denn eigentlich da das Problem dran? Greifen eigentlich bei dem Volker, wenn er so denkt, so die Räte da oben noch so richtig ineinander? Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich kann nie genug Zeit dafür aufbringen. Und in den Tag reinzuschlafen, habe ich null Probleme. Die Teenies könnten da davon ein Lied singen. Also nicht nur im Bedarf vom Schlaf geht es ganz weit auseinander, sondern auch in der Bewertung vom Schlaf. Ich weiß, dass mein Vater damals, der hat immer bei meinem Bruder, der ist einfach abends einfach mehrmals länger gegangen und Samstag morgens, dann hätte mir eigentlich sollen auf der Matte stehen. Ich bin auf der Matte gestanden, um Holz zu sägen und zu machen, aber mein Bruder, der halt dann bis um 10 schlafen hat oder bis um 11, der war da immer ganz schlecht im Kurs, weil zu der Zeit schläft man nicht, da arbeitet man was. Und der schlaft, ist in dem Moment halt einfach ein Vorbild sozusagen. Also da war der Schlaf eher aus dem Negativ belastet. Aber was eint uns wohl in der Schlafthematik, habe ich mir überlegt. Und Michi hat es vorher schon angedeutet. Und darauf möchte ich mit euch jetzt einfach mal ein bisschen genauer schauen. Und einen Blick drauf werfen, was haben eigentlich Wissenschaftler herausgefunden? Was hat Gott als Schöpfer und Erhalter unseres Lebens in den Schlaf hineingelegt? Welche Wirkung hat er dem Schlaf gegeben? Und damit auch, welche Bedeutung hat er dem Schlaf beigemessen? Und das finde ich extrem interessant. Das Erste, da geht es um unser Herz. Das Herz ist das wichtigste Organ für uns und Schlaf oder genügend Schlaf hält den Blutdruck langfristig konstant, was die Gesundheit der Blutgefäße und des Herzens positiv beeinflusst. Schlafmangel hingegen stößt Entzündungsprozesse im Körper an, die eine Verkalkung der Blutgefäße begünstigen, ein Grund unter vielen Herz-Kreislauf-Beschwerden zu bekommen. Also erstes ganz wichtiges Thema. Das zweite ist unser Immunsystem. Unser Immunsystem als das körpereigene Abwehrsystem arbeitet nur dann optimal, wenn wir genügend Schlaf haben. Die Immunzellen sind dann am besten in der Lage, Krankheitserreger zu bekämpfen und uns insgesamt widerstandsfähig gegen Krankheiten sein zu lassen, wohingegen Schlafmangel uns anfällig macht. Und dann kommen wir zum dritten, unser Hormonhaushalt. Vor allem in der ersten Nachthälfte werden Wachstumshormone ausgeschüttet, die den Körper bei Wachstum und Regeneration der Knochen, Muskeln und inneren Organen unterstützen. Das ist wahrscheinlich der Bereich, den wir so am meisten nachvollziehen können, weil wir sagen, das ist so der Bereich der körperlichen Erholung. Dann hat aber Schlaf auch eine ganz große Bedeutung für unser Gehirn, also die Schaltzentrale, von der alles ausgeht. Der Schlaf beeinflusst die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns erheblich, denn im Schlaf, da formt und festigt sich unser Gedächtnis. Wichtige Erinnerungen oder Gelerntes, das setzt sich und verfestigt sich, während überflüssige Gedanken oder Informationen aussortiert werden. Vielleicht vergleichbar damit, wenn wir unseren PC oder unseren Prozessor wieder mal nicht mehr richtig läuft, mal wieder richtig sauber machen, den Papierkorb oder alles in den Papierkorb reinwerfen und den Papierkorb auch wirklich dann leeren. Die Leistungsfähigkeit und Aufmerksamkeit, meine Kreativität, mein Reaktionsvermögen und meine Problemlösungsfähigkeit sind mit genügend Schlaf auf einem ganz anderen Level. Und wenn das aufgrund von mangelndem Schlaf nicht mehr gegeben ist, dann wird es mitunter auch richtig gefährlich. So wie bei mir vor kurzem, als ich mit den Kindern im Schwarzwald war und wir sind abends heimgefahren und ich war so müde, die anderen haben auch alle geschlafen, Kerstin war nicht dabei, um mich wach zu halten oder so. Und ich bin rausfahren, wollte eigentlich auf den Parkplatz fahren und habe dann irgendwann gemerkt, ich fahre ja Richtung Kempten rein. Also ich habe nicht mal mehr gemerkt, dass ich gar nicht auf dem Parkplatz rausfahre, sondern dass ich die Ausfahrt nehme. Also da eine Studie in den USA, die besagt, dass 60% der Unfallursachen auf Müdigkeit zurückzuführen ist. Also 60% der Unfälle passieren aufgrund von Müdigkeit am Steuer in den USA. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir in der Apostelgeschichte eine Begebenheit, da geht es einem jungen Mann, genauso wie ich das vorher beschrieben habe, dass er einfach da sitzt und er kämpft mit den Augenlidern und der Paulus findet kein Ende und er findet kein Ende. Und dann wird uns beschrieben, Apostelgeschichte 20, Vers 9, dass der Kerl einfach, der saß im Fenster und er nickt ein und fällt zum Fenster raus und ist tot. Ein krasses Beispiel, aber so kann das gehen. Aber manchmal sind wir auch einfach nicht mehr kreativ, wir sind nicht mehr, zum Beispiel im Konfliktfall, sind wir einfach auch nicht mehr leistungsfähig. Vielleicht sagt euch der Vers, was den Paulus an die Galater schreibt, man soll die Sonne nicht über seinem Zorn untergehen lassen. Und jetzt ist es so, dass der zum Teil so interpretiert wird, also wenn du mit deinem Partner einen Konflikt hast oder mit jemand anderem, dann löst den am besten so am Abend noch, bevor du einschläfst. Und dann geht es dir aber wie mir, dass du dir denkst, genau zu der Zeit, wo ich überhaupt nicht mehr krisenfähig, kreativ oder kompromissbereit bin, da soll ich jetzt Höchstleistung vollbringen. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass der Konflikt sich komischerweise nicht löst, sondern man dreht sich immer noch im Kreis und manchmal driftet man sogar noch weiter auseinander. Ja, ich bin auch der Überzeugung, dass man sich gegenseitig aus Zorn oder Wut entlassen sollte. Und dass man sich das gegenseitige Wohlwollen zusprechen sollte. Und ich bin schon gar kein Freund davon, Gras über eine Sache wachsen zu lassen. Oder Dinge einfach nur im Sande verlaufen zu lassen. Aber ich glaube eben auch, dass uns der Schlaf in der Hinsicht wirklich dienlich sein kann. Und dass wir manches Mal gut daran täten, wenn wir uns auf den nächstmöglichen Zeitpunkt der Konfliktlösung verständigen würden, wenn es der nächste Morgen sein kann, optimal, wenn es anderweitig zeitnah ist, auch gut. Also das Gehirn braucht Schlaf ganz enorm. Mit genügend Schlaf geben wir dem Gehirn die Möglichkeit zur Erholung und Neuordnung, was sich dann positiv auf die Leistungsfähigkeit in vielen verschiedenen Bereichen auswirkt. Privat, beruflich oder schulisch. Und dann kommen wir zu dem letzten Bereich, der Psyche und Emotionen. Also wer dauerhaft schlecht schläft, riskiert an psychischen Störungen zu erkranken oder bestehende zu verstärken. Eine häufige Unterbrechung vom Schlaf führt zu Konzentrations- und Antriebsschwäche sowie Veränderungen der Stimmung, vergleichbar mit einer Depression. Also unsere Psyche braucht die Regeneration im Schlaf genauso wie der Körper. Aber, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Bereich oder zu den Emotionen, auch zur Verarbeitung und dem Bewusstwerden von Emotionen ist der Schlaf ein wichtiger Begleiter. Denn nachweislich verbringt jeder Mensch etwa 20%, also bei 8 Stunden sind es ungefähr 1,5 Stunden, in der Nacht damit zu träumen. Selbst wenn sich der Träumer oder der Schläfer am nächsten Morgen nicht mehr an den Traum erinnern kann. Also wenn im Schlaf das Bewusstsein ausgeschaltet wird, beginnt das Unterbewusstsein zu arbeiten. Da geht es dann sehr oft um die Verarbeitung von Tagesresten, also Erinnerungen an Ereignisse vom Vortag. Davon können die Maren bei uns ein Lied singen, beziehungsweise wir können da davon ein Lied singen, weil wir kriegen es immer mit, wenn die Maren, wenn es da dann losgeht, wenn sie träumt und wir dann einfach wieder zu ihr hochgehen müssen und sie ja, dann einfach wieder versuchen, in den Schlaf zu bringen. Es können aber auch Themen aus dem Alltag zum Vorschein kommen, die wir verdrängen, die uns aber unterbewusst beschäftigen. Das ist bei solchen Träumen der Fall, die dann einfach immer wiederkehren. Ich hatte das eine ganze Zeit lang, dass ich immer wieder den gleichen Traum hatte. Und im Gespräch mit meinem Mentor damals wurde mir durch diesen Traum oder durch das Gespräch darüber bewusst, dass ich einfach eine riesige Zukunftsangst in mir hatte. Wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich das nie gesagt. Aber durch diesen Traum bin ich immer wieder darauf angestoßen worden und kam letztlich dadurch einfach zu der Einsicht quasi, dass ich darunter leide. Aber es ist nicht das Unterbewusstsein, was dann das Arbeiten beginnt. dem ein Mann ihn bittet, ein Mann aus Mazedonien, und sagt, komm doch zu uns rüber. Komm zu uns rüber, wir brauchen dich. Und auch heute, das haben wir vor kurzem, hat es der Sigmar Borchert auch wieder beschrieben, hören wir von Muslimen, die ganz oft durch Träume auf Jesus angesprochen wurden. Ich habe die Statistik oder die Quelle leider nicht mehr gefunden, aber einer von vier Muslimen berichtet, dass er von Jesus im Traum angesprochen wurde. Und wie ist das jetzt in meinem Alltag, in meinen Träumen? Also manchmal, da denke ich, ja, da ist ganz schön viel Schrott dabei. Da ist wirklich, da sind Dinge dabei, die vergisst man am besten schnell wieder und die wird man schon gar niemand erzählen. Aber dann merke ich auch wieder, dass ich zum Beispiel die kritische Situation bei der Geburt von der Maren, als die Kerstin so viel Blut verloren hatte, da habe ich auf einmal gemerkt, Mensch, diese Situation, die kenne ich, die habe ich ein paar Tage vorher geträumt. Oder vor einiger Zeit, eineinhalb Jahre, habe ich einen Boden verlegt bei Freunden. Und der Boden, da habe ich einfach nicht so viel Platz gelassen am Rand und irgendwann hat der Boden angefangen sich zu werfen und die Tür ist fast immer aufgegangen. Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich das auch machen, dass ich mir den ganzen Boden rausmachen muss, aber das Problem muss ich ja irgendwo lösen. Ich will aber auch nicht, dass der ganze Boden kaputt ist. Und ich bin einfach nicht drauf gekommen. Und plötzlich habe ich nachts geträumt und ich habe nicht gesehen, wie ich diesen Boden repariere. Und ich habe dann am nächsten Morgen die Freunde angerufen und habe gesagt, du, ich weiß, wie ich es mache, wann habt ihr Zeit und habe das so gemacht. Also manchmal sagt man so, ja, das ist in der Bibel und aber heute und es ist auch viel zu schwierig, Träume zu deuten und ist nicht viel Schrott dabei. Ja, glaube ich schon, aber manchmal, da redet Gott eben auch noch in Träumen zu uns. Und ich frage mich, ob es nicht tatsächlich auch naheliegend ist. Wenn Gott schon, oder wenn wir davon ausgehen, dass Gott zu uns redet, wenn wir bei Bewusstsein sind und ihm dann, in Klammer gesagt, manchmal auch reinreden oder unsere Prägung was dagegen sagt oder so, warum sollte er es nicht auch dann in unser Leben reinreden, wenn wir mal nichts in Anführungsstrichen gegen ihn machen können oder wenn er einfach ungehindert reden kann? Also ich finde das extrem faszinierend, was Gott allein über diese fünf Bereiche in den Schlaf hineingelegt hat, was uns körperlich, geistig und auch geistlich dient und worin er uns beschenken möchte. Und mich hat es in meiner Bewertung vom Schlaf, also dass ich manchmal eher so gering schätze, schon ganz schön hinterfragt und eigentlich auch motiviert, darüber anders zu denken. Und jetzt sitzt du vielleicht da und denkst, ja, ich finde es auch faszinierend, wenn das nur bei mir auch so wäre. Aber es ist halt einfach nicht so einfach, einzuschlafen, durchzuschlafen. Ich möchte euch mal eine Grafik zeigen, wie der Schlafzyklus so in der Nacht aussieht. Da sind wir ganz links bei 5% Einschlafphase. Dann haben wir 45-55% stabiler Schlaf. Dann kommt die Tiefschlafphase. Und dann der vierte Bereich, die REM-Phase. Also das kommt ja von Rapid Eye Movement. Also wenn man in dieser Phase ist, wenn man viel träumt, bei Kindern kann man das beobachten, oder ich habe es schon beobachtet in dieser Phase, wenn man dann die Augenlider sind noch zu und dann sieht man aber, dass unten drunter sich die Augen so schnell bewegen. Das ist die Rapid Eye Movement Phase, also die Traumphase. Und dann geht es wieder in diesen kleinen Bereich, wo man so schlummert und dann kommt wieder der ganze andere Kreislauf. Und dieser Kreislauf, der geht so zwischen 90 bis 110 Minuten und wiederholt sich in der Nacht so 4 bis 7 Mal. Und der Bereich von dem Einschlafen, der ist zwar der kleinste Bereich, der ist der Bereich, wo man sagen würde, ja, da kommt es vielleicht ein wenig drauf an, aber eigentlich ist genau dieser Bereich der Bereich, der am meisten, ja, sagen wir mal, gefährdet ist oder bedroht ist. Weil äußere Einflüsse, Licht und Lärm, Medien, die wir uns kurz vorm Schlafen gehen, noch denen wir uns aussetzen, oder Stress, Konflikte, Zukunftsängste und Beziehungsfragen, Sorgen und Familienangehörige oder sonstige schlechte Gedanken, finanzielle Schwierigkeiten, all das führt dazu, dass wir entweder gar nicht einschlafen können oder dass, wenn wir so in der Nacht aufwachen, dass wir dann nicht mehr weiterschlafen können. Manchmal ist das so, dass wirklich auch eine von diesen genannten Sachen jetzt reicht, um uns nicht mehr schlafen zu lassen. Und in 2. Samuel 13, da lesen wir vom David, von einem Familiendrama, was wirklich, also da ist nicht nur eine Sache drin, sondern da sind so viele Sachen drin. Da verliebt sich Davids erstgeborener Sohn Amnon in seine wahrscheinlich Halbschwester Tamar, also Absaloms Schwester. Und das Ganze geht dann so weit, dass der Amnon seine Schwester missbraucht. Daraufhin lässt der Absalom Amnon von seinen Männern ermorden und flieht. Der Absalom möchte dann König werden und zettelt einen Aufruhr gegen David an. Daraus macht er überhaupt keinen Hehl. Er sendet überall in alle Stämme von Israel Boten und lässt sagen, wenn ihr den Schall der Posaune hört, dann ruft Absalom ist König. Also er ist gierig nach der Ehre und Macht. Und der David ist dem ausgesetzt. Der David flieht dann vor seinem eigenen Sohn. Und letztendlich kommt es dann, ihr kennt es wahrscheinlich, zum Entscheidungskampf. Und der geliebte Sohn von David, der Absalom, der stirbt. David kommt zwar dann wieder nach Jerusalem zurück, ist zu Hause, aber eben in großer Trauer über all das, was passiert ist. Also da war wirklich sehr viel dabei, was dem David den Schlaf hätte rauben können. Aber nun lesen wir in Psalm 3, ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn. Er erhört mich von seinem heiligen Berg. Ich liege und schlafe und erwache. Denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich rings um mich lagern. Ach Herr, hilf mir. Und so weiter und so fort. Und dann spricht er im nächsten Psalm, noch Psalm 4, ganz am Ende. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Und das finde ich ziemlich krass oder echt erstaunlich, wie der David, also wie das wohl bei ihm funktioniert hat, dass er trotz dieser ganzen Dinge, die er immer wieder zu machen hatte, denen er ausgesetzt war, wie er doch selber bezeugt und berichtet, aber der Herr schenkt mir diesen Schlaf, ich kann ruhig schlafen. Und ich habe mich gefragt, mit welcher Einstellung oder mit welcher Herangehensweise ist eigentlich der David unterwegs gewesen, auch in solchen verfahrenen Situationen da noch wirklich eine Strategie zum Einschlafen zu haben. Und habe mir verschiedene Texte nochmal durchgesehen und ja, bin auf Folgendes gekommen. Der David, der würde uns wahrscheinlich sagen, bleibe nicht allein. Bleib nicht allein mit dem, was dich beschäftigt, was dich nicht einschlafen lässt. Erzähl es entweder Gott oder und einem Menschen, dem du vertraust. Manchmal ist es bei mir so, dass mich Dinge beschäftigen und es dreht sich das Rad einfach so rum und es ist einfach nur wichtig, dass ich der Kerstin sage, du, ich habe da damit gerade Schwierigkeiten und ich nehme den Dingen, die mich so beschäftigen, damit einfach auch die Macht über mich und sagen wir, die Macht, mich zu isolieren. Oder aber, das würde der David sagen, vielleicht schreibe oder suche dir ein Gebet, was den schweren Dingen Gottes Größe gegenüberstellt und was dir diese Größe Gottes wieder neu vor Augen malt. Im Psalm 23, da haben wir ein ganz besonderes Beispiel von David, wie er das macht. Und dann aber auch, rechne mit Gottes Größe und Kraft und verlass dich darauf. Ein Vers, der mir also gedanklich in verschiedenerlei Hinsicht immer wieder in den Sinn kommt und so auch hier ist, Epheser 1, Vers 9,